der Bahn, an der Arbeit, im Wartezimmer, abends im Bett. Wie schnell habe ich das Handy in der Hand, Instagram geöffnet, scrolle durch den Feed und schaue mir Stories an. Minutenlang. Dann ärgere ich mich, weil es ein Zeitfresser ist und weil ich im Kopf habe, welche Kritik es an sozialen Netzwerken gibt. Sie machen abhängig. Sie schaden dem Körpergefühl und der psychischen Gesundheit der Menschen. Es gibt Fake News und Filterblasen. Aber sind soziale Netzwerke wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Was war der ursprüngliche Gedanke hinter den Netzwerken? Wie wirken sie sich auf unser Leben aus? Und sind sie überhaupt noch wegzudenken? Darüber habe ich mit Nihat Asfaz-Krasa und Professor Dr. Christoph Barreiter gesprochen. Nihat ist Geschäftsleiterin der Digitale und Kreativagentur Serviceplan Bubble, die hauptsächlich für das Telekommunikationsunternehmen Telefonica zuständig ist. Sie erarbeitet zum Beispiel Social-Media-Kampagnen für O2. Nihat ist seit Jahren in der digitalen Sphäre unterwegs und kennt die Trends und Entwicklungen bei Social Media. Christoph ist Professor an der Uni Tübingen. In seiner Forschung und Lehre beschäftigt er sich vor allem mit der empirischen Kulturwissenschaft und speziell mit digitaler Anthropologie. Dabei befasst er sich zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit der digitalen Bildkultur in sozialen Netzwerken. Er wirft mit der wissenschaftlichen Brille einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Lea Schebaum. Ich bin Journalistin, Social-Media-Redakteurin und Radioreporterin und Redakteurin. Und das hier ist Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir stellen uns in diesem Podcast die Frage, was machen soziale Medien mit uns und was machen wir eigentlich mit ihnen?
Die haben dann auch so Werbesprüche wie curated for you, also es ist für dich kuratiert, alles auf dich personalisiert, dein Erlebnis und so weiter. Aber natürlich, wenn man ökonomisch darüber nachdenkt, sind das einfach Unternehmen, die Gewinn machen wollen.
Das Positive, was ich in den letzten Jahren bei Social Media nochmal beobachtet habe, ist, dass natürlich Krisen viel schneller visibel werden. Das heißt, ich habe einen Krieg oder ich habe eben wie das Erdbeben in Türkei und Syrien sehr, sehr schnell Bilder und kriege Menschen sehr viel schneller dazu zu helfen.
Allein lösen die erstmal gar nichts aus, sondern das sind natürlich Plattformen, die haben schon Einfluss, aber nicht in dem Sinne, dass sie sozusagen, dass wir die Opfer von sozialen Medien sind und die machen was mit uns, die drücken unsere Knöpfe und dann verhalten wir uns nach Schema X.
Etwas, was wir immer nicht so richtig gerne hören wollen. Wir geben dort sehr, sehr viele Sachen preis, ja. Und natürlich sind diese Sachen und die Daten auch verkaufbar und damit kann man bares Geld verdienen.
89% der deutschen Internetnutzerinnen und Internetnutzer sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Das sind rund 54 Millionen Menschen. Für 70% von ihnen gehören soziale Netzwerke zum Alltag. Das hat eine Bitkom-Studie 2023 ergeben. Wir kommen also nicht drum herum. Soziale Netzwerke sind überall, ob im privaten Umfeld, im beruflichen Kontext oder in der Werbung. Doch was sind eigentlich soziale Netzwerke?
Erstmal würde ich sagen, dass der Begriff soziale Medien sozusagen Programm ist. Also es geht um Medien, die primär der sozialen Vernetzung dienen. Jetzt nicht im Sinne, also sozial hat ja immer mehrere Bedeutungen, nicht im Sinne von sozial, von fürsorglich und solidarisch und so weiter, sondern erstmal sozial im Sinne von zwischenmenschlich. Also es geht einmal um Plattformen, über die sich Menschen austauschen und miteinander in Kontakt treten. So, und was die jetzt verbindet, ist, dass der Austausch nicht physisch ist, also nicht durch Körpermimik und gesprochene Sprache, sondern über verschiedene Medienformate, über die sich Menschen austauschen. Also vor allem Bild und Text, auch Audio spielt eine Rolle, aber in vielen Social Media untergeordnet eher. Bei TikTok zum Beispiel ist es wichtig, bei Instagram spielt es weniger eine Rolle und so weiter. Aber es gibt eben unterschiedliche Medienformate, über die Menschen dann in Kontakt treten und sich austauschen.
Soziale Netzwerke werden also genutzt, um sich mit Freunden und Freundinnen, Bekannten, Künstlerinnen und Künstlern, Organisationen und Unternehmen zu vernetzen. Darüber hinaus dienen soziale Netzwerke auch der Inspiration und der Unterhaltung. Es geht um den Austausch, sei es in einem privaten, gesellschaftlichen oder beruflichen Kontext. Dieser Austausch war auch der Ursprungsgedanke, zum Beispiel bei Facebook, sagt Nihat.
Aus meiner Sicht wäre der Ursprungsgedanke, die Möglichkeit, ein Profil zu erstellen und sich mit Menschen, egal wo sie sind, zu verknüpfen und auch, das mag ein, zwei Jahre später gekommen sein, Informationen austauschen zu können.
Sich verknüpfen, austauschen und Informationen teilen. Das klingt irgendwie fast banal, wenn man sich die Macht von sozialen Netzwerken heute anschaut. Laut der Bitkom-Studie nutzen auch 87% der großen Unternehmen soziale Netzwerke. Und für die Generation Z und die Millennials ist Social Media das relevanteste Medium, um Marken und Produkte mobil zu entdecken und zu konsumieren. Die Netzwerke sind ein starker wirtschaftlicher Faktor.
Also für mich ist diese wirtschaftliche Macht, die dahinter liegt, erstmal gerechtfertigt natürlich durch die Werbung, also durch die Unternehmen, die dort Geld reinstecken. Hier haben wir also einen wirtschaftlichen Wert, der da reingegeben wird, wie in einem Unternehmen. Da würden wir auch sagen, das ist erfolgreich. Also würden wir hier auch sagen, Meta ist sehr erfolgreich als Social-Plattform. In nicht ganz so großen, aber trotzdem beächtlichen Sphären bewegt sich auch Twitter und TikTok und Insta. Also ne, das ist dann alles, nimmt sich nichts. Der nächste finanzielle Wert, den wir dort haben, ist etwas, was wir immer nicht so richtig gerne hören wollen. Dass natürlich auch die Daten, die wir im Social Media eingeben, einen Marktwert haben. Also wir geben dort sehr, sehr viele Sachen preis. Ja. Und natürlich sind diese Sachen und die Daten auch verkaufbar und damit kann man bares Geld verdienen. Ne? Und deswegen, also auch das ist natürlich eine Rechtfertigung für diesen Wert. Sehr viele Informationen über Menschen, die ich dort finde und zusammentragen kann und daraus Ableitungen oder lernen kann oder Studien machen kann. Das ist natürlich auch alles wahnsinnig krass.
Auf der Unternehmenswebseite von TikTok lese ich den folgenden Satz. Unsere Mission besteht darin, Kreativität zu inspirieren und Freude zu bringen. Das klingt erstmal nett und fast selbstlos. Auch das Unternehmen Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, spricht von einer Mission. Menschen die Möglichkeit geben, Gemeinschaften aufzubauen und die Welt näher zusammenzubringen. Mission, das klingt so ehrenhaft. Das klingt, als würden diese Unternehmen existieren, nur um ihre Nutzerinnen und Nutzer glücklich zu machen. Ich frage mich, was steht denn eigentlich im Vordergrund? Das Nutzererlebnis oder die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens?
Das ist die große Frage. Also die Unternehmen sagen natürlich ja. Wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich es neulich gelesen habe, ich glaube auf TikTok, auf der Webseite, die haben dann auch so Werbesprüche wie curated for you, also es ist für dich kuratiert, alles auf dich personalisiert, dein Erlebnis und so weiter. Aber natürlich, wenn man ökonomisch darüber nachdenkt, sind das einfach Unternehmen, die Gewinn machen wollen. Und wahrscheinlich würde dir jetzt jemand von Facebook sagen, naja, ist ja Win-Win, ne? Also wir bringen den Leuten das, was sie haben wollen und dafür können wir dann auch Werbeeinnahmen verkaufen und so weiter. Das ist halt die große Frage. Und die Frage ist halt natürlich dann auch, wessen Interesse steht eigentlich vorne. Also die Algorithmen, die einen sagen, die sind so strukturiert, dass sie eben die bestmögliche Erfahrung ermöglichen. Die anderen sagen, nee, die sind so strukturiert, dass sie eine Sogwirkung entfalten, dass du möglichst lange bei der Stange gehalten wirst. Ja, und dass dadurch halt Werbeeinnahmen über die Daten, die du hinterlässt, generiert werden können. Und über die Aufmerksamkeit, die du dort hinterlässt.
Ist es also beides wirklich eine Win-Win-Situation? Das Problem ist, wir als Nutzerinnen und Nutzer kennen die Algorithmen nicht, mit denen die meisten Plattformen arbeiten. Zumindest nicht vollständig. Eine Ausnahme bildet das Unternehmen X, ehemals Twitter. Die haben die Algorithmen, mit denen Tweets für einzelne Nutzerinnen und Nutzer per Software herausgesucht werden, im April 2023 offengelegt. Nutzerinnen und Nutzer sollen damit besser nachvollziehen können, nach welchen Kriterien Tweets ausgewählt und ihnen empfohlen werden. Der Algorithmus sortiert, einfach erklärt, den Nutzerfeed. Er ist dafür verantwortlich, welche Inhalte mir in meinem Profil angezeigt werden. Bevor die Erstellung zielgerichteter Algorithmen in sozialen Netzwerken begann, wurden die meisten Inhalte in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt. Die neuesten Beiträge standen in einem Feed ganz oben. Der Algorithmus soll das Nutzererlebnis verbessern, weil er mir Inhalte ganz nach meinem Geschmack anbietet. Aber er soll auch dafür sorgen, dass ich möglichst lange auf der Plattform bleibe. Und das sorgt auch für Probleme.
Also wir haben schon gesagt, die Leute sollen möglichst lange auf einer Plattform gehalten werden, um möglichst viel Werbeeinnahmen zu erzeugen. Und eben, dass diese Algorithmen sozusagen, naja, Sogwirkung in Anführungsstrichen erzeugen sollen. Und was jetzt ein Problem ist, dass diese Art, wenn man das jetzt mal Qualitätskontrolle nennen will, als entscheidenden Maßstab so die messbaren Interaktionen, auch die messbare Aufmerksamkeit der Userin nimmt. Und das kann dann dazu führen, dass diese algorithmische Sortierung besonders extreme, vor allem auch emotional extreme Contents besonders sichtbar macht. Und das ist dann natürlich ein Problem. Also wenn du bei der Stange gehalten werden sollst, weil Content besonders emotional ist und der Algorithmus lernt, Leuten besonders emotionalen Content anzuzeigen und auch besonders polarisierenden Content anzuzeigen, dann ist das natürlich ein super Nährboden für Rechtspopulismus, für sogenannte Hate Speech oder Shitstorms, auch für Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Was natürlich stimmt, ist, dass die Algorithmen der Plattform, das kann man schwierig pauschalisieren, aber tendenziell so strukturiert sind, dass sie uns Contents anzeigen, der ähnlich ist wie der Content von Accounts, denen wir schon folgen, ja, wenn es um neuen Content geht. Und das heißt also schon, dass der Eindruck entstehen kann, dass besonders viele Menschen genauso denken wie ich. So. Problem ist jetzt, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Also das kann natürlich auch gut sein, wenn wir von politischen Bewegungen ausgehen, die sonst wenig Sichtbarkeit erreichen und dadurch plötzlich eine Dynamik entwickeln. Ich denke, soziale Medien waren zum Beispiel für Fridays for Future sehr wichtig. Aber gleichzeitig hat das natürlich auch das Potenzial, ganz andere politische Bewegungen, zum Beispiel rechtspopulistische Politik, Verschwörungstheorien und so weiter, zu unterstützen und Leute mit reinzuziehen, die sonst vielleicht davon Abstand gehalten hätten. Und das sind alles Konsequenzen dieser, naja, dieser algorithmischen Grundlagen von Social Media Plattformen, die halt unterschiedliche Effekte dann haben.
Dass diese emotionalen Inhalte so gut funktionieren, hat auch positive Auswirkungen, sagt Nihat. Sie spricht von digitaler Teilhabe. Das bedeutet, digital zur Verfügung gestellte Inhalte sind für alle Menschen zugänglich. Jede Person hat die Chance, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beteiligen. Die Theorie, ohne den Zugang zu dieser digitalen Teilhabe, leidet auch die soziale Teilhabe.
Das Positive, was ich in den letzten Jahren bei Social Media nochmal beobachtet habe, ist, dass natürlich Krisen viel schneller visibel werden. Das heißt, ich habe einen Krieg oder ich habe eben wie das Erdbeben in Türkei und Syrien sehr, sehr schnell Bilder und kriege Menschen sehr viel schneller dazu zu helfen. Das ist natürlich ein Trend, der positiv ist, weil wir alle müssen spenden, müssen uns unter die Arme greifen, denn ohne Spenden können die Menschen nichts essen, keine Hilfe bekommen. Und das ist natürlich ein sehr positiver Trend, diese digitale Teilhabe in Krisenzeiten, in der wir zusammenhalten und sehen, dass wir dann doch alle irgendwie Menschen sind, die zusammenhalten. Das hat Social Media auch sehr geprägt, auch durch die Corona-Krise, weil wir gesehen haben, dass wir durch Social nicht ganz so allein sind, wie wir uns vorher irgendwie in unserer, keine Ahnung, teilweise 30 Quadratmeter Wohnung in Quarantäne gefühlt haben. Und ich glaube, dass das ein ganz toller Trend ist. Und wir wollen natürlich weniger dieser Natur und Krisen. Aber für den Fall, dass es sie gibt, ist es gut, dass Social Media das deutlich zeigt, was dort abgeht, damit Menschen helfen können. Das ist, glaube ich, super.
Nihat sagt, diese positiven Auswirkungen machen vieles von dem wett, was sozialen Netzwerken an negativen Auswirkungen vorgeworfen wird. Doch den Einfluss, den die Netzwerke auf mich als Nutzerin ganz persönlich haben, muss ich selbst immer wieder hinterfragen. Denn die digitale Teilhabe kann auch dafür sorgen, dass ich mich ausgeschlossen fühle, dass ich Angst habe, etwas zu verpassen, weil ich sehe, was bei den anderen alles passiert. Für diese Angst gibt es auch einen Begriff. FOMO, Fear of Missing Out. Im Cambridge Dictionary wird der Begriff beschrieben als das unbehagliche Gefühl, dass man spannende Events verpassen könnte, an denen andere Leute teilnehmen, oft hervorgerufen durch Beiträge auf Social-Media-Kanälen. Die Frage ist also, wie nutze ich soziale Netzwerke und wie sind sie in meinen nicht-digitalen Alltag integriert? Christoph Barreiter hat mir im Gespräch gesagt, diese beiden Bereiche, den digitalen und den nicht-digitalen Alltag, kann man eigentlich nicht voneinander trennen. Sie sind beide einfach Teil unseres Lebens. Wir sind in beiden zu Hause. Auch Studien zeigen, wie allgegenwärtig soziale Netzwerke in unserem Alltag sind und welchen Stellenwert sie haben. Und beim genauen Hinschauen wird deutlich, wie viele Alltagsbereiche sie berühren.
Das erste ist ganz einfach mal die relativ allgemein den sozialen Austausch mit anderen Menschen. Also für diejenigen, die Social Media nutzen, das sind ja immer noch nicht alle, aber eben viele, verändert das die Routinen des Umgangs mit anderen Menschen und auch wie sie eben die Beziehung zu anderen Menschen gestalten, wie sie sie aufrechterhalten. Und auch wie sie sie sichtbar machen. Das ist auch ein ganz neuer Faktor, der durch soziale Medien stark dazu gekommen ist, dass ich zeigen kann, also mit wem bin ich vernetzt, wer gehört zu wem, wer hat welche Verbindung mit wem, wer reagiert auf wen und so weiter und so fort. Also diese Praktiken der Sichtbarmachung von sozialen Beziehungen. Der zweite große Bereich ist so Unterhaltung, Vergnügung und Konsum. Also für ganz viele Menschen ist Social Media einfach Freizeitaktivität. Und dementsprechend prägen sie natürlich auch, wie wir unsere Freizeit verbringen, also wie wir uns unterhalten und wie viele Stunden Menschen auf Social Media verbringen, einfach nur um da, was wir jetzt in der Wissenschaft ästhetisches Erleben nennen würden, also ästhetisches Erleben zu machen, zu erleben, also was Schönes zu sehen, sich zu unterhalten, was Humorvolles und so weiter. Und das gehört zu diesen ganz alltäglichen Umgangsweisen. Und der dritte Bereich, danach hattest du jetzt so ein bisschen gefragt, wäre dieser ganze Bereich Informationsbeschaffung, Nachrichten, Neuigkeiten verfolgen. Also Social Media, das könnte man schon sagen, verändern für ihre Userinnen die Auseinandersetzung, die alltägliche Auseinandersetzung mit tagesaktuellen Neuigkeiten. Eben wegen dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, weil Informationen jetzt nicht nur aus diesen zentralen, etablierten Institutionen kommen, also Zeitungen, Fernsehen und so weiter, sondern von allen möglichen, und dann in Klammern auch unkontrollierten, Akteuren, die die Informationen beschaffen können. Soll natürlich nicht heißen, dass Tagesschau und so weiter haben natürlich auch Präsenz auf Social Media und viele Leute folgen dem auch. Aber es mischen sich natürlich zahllose andere Stimmen mit hinzu, was eben die Art und Weise, wie wir Informationen bekommen und damit umgehen, verändert.
Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann senden, nicht mehr nur empfangen. Das erzeugt eine unglaubliche Informationsflut. Der Ursprung dieser Informationen ist in vielen Fällen nicht so leicht nachvollziehbar. Auch das wird sozialen Netzwerken oft zur Last gelegt. Christoph hat in unserem Gespräch aber auch klargestellt, Probleme entstehen nicht nur wegen der Plattformen an sich, sondern durch uns und die Art, wie wir sie nutzen.
Allein lösen die erstmal gar nichts aus, sondern das sind natürlich Plattformen, die haben bestimmte technologische Funktionen und die prägen auch durch ihre Algorithmen, was wir damit machen können. Die haben schon Einfluss, aber nicht in dem Sinne, dass sie sozusagen, dass wir die Opfer von sozialen Medien sind und die machen was mit uns, die drücken unsere Knöpfe und dann verhalten wir uns nach Schema X, sondern wir tun etwas mit sozialen Medien und mit den Handlungsmöglichkeiten und Bedingungen, die sie uns bieten und gemeinsam entstehen zum Beispiel Konflikte. Und ich glaube, das ist wichtig im Kopf zu behalten, auch wenn man über diese Emotionalisierung von Informationen spricht, weil daran sind nicht soziale Medien schuld, in Anführungsstrichen, sondern das ist halt etwas, was unter den Bedingungen von Social Media halt sehr gut entstehen kann.
Das bedeutet, wir sind selbst dafür verantwortlich, wie wir Informationen nutzen, die wir dort konsumieren. Und soziale Netzwerke bilden eben nicht immer die unverfälschte Realität ab. Inhalte werden, auch im Privaten, sorgfältig ausgewählt. Christoph nennt das digitales Kuratieren. Das sollte sich jeder bei der Nutzung bewusst machen. Wir sehen immer nur den Ausschnitt eines Geschehens oder einer Situation. Was dem vorausging und was danach kommt, bleibt uns oft verborgen. Ich halte also fest, soziale Netzwerke berühren heute fast alle unsere Lebensbereiche. Privates, Bildung, Berufliches. Und natürlich haben sie Auswirkungen auf unsere Kommunikation untereinander, unser Konsumverhalten und unsere Informationsbeschaffung. Soziale Netzwerke sind ein Teil unserer individuellen und gesellschaftlichen Realität, den man nicht ausklammern und abtrennen kann. Da ist nicht jeweils ein Leben im Digitalen und Nicht-Digitalen, sondern nur eins, das beides beinhaltet, wobei die Grenzen ziemlich fließend sind. Die Nutzung der Netzwerke wirkt sich dabei auf Sprache, auf Diskussionskultur und Meinungsbildung aus. Das kann zu Problemen führen, das kann oberflächlich wirken, aber eben auch positive Auswirkungen haben. Politische Bewegungen, Proteste und soziale Ungerechtigkeiten können sichtbarer werden und mehr Menschen erreichen. Es können neue Formen des Gedenkens und der Anteilnahme entstehen, die sich neben den bisherigen einordnen. Auf die negativen und positiven Auswirkungen, die Risiken und Chancen wollen wir in der nächsten Folge genauer schauen. In Folge 2 gehe ich deshalb der Frage nach, was sind die Pro und Kontras von sozialen Netzwerken und wie schaffen wir es, die Netzwerke sicher zu nutzen, also die Risiken zu minimieren und die Chancen, die sie uns bieten, optimal zu nutzen. Das war Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast außerdem gerne in Ihrem Podcast-Player.